Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Heiligabend-Weihnachtsgottesdienst, unseren ersten Weihnachtsgottesdienst hier in Golzen. Ja. Alle herzlich willkommen. Ich möchte uns vorlesen aus Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Und dann der Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbarer Rat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst.
Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar hätte ich jetzt einfach gesagt, wir gehen jetzt mal von dieser Erde, so wie wir sie jetzt sehen und haben und kennen, ein klein wenig weg und werfen den Blick, wohin? Ins Weltall. Und wenn wir das anschauen, es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Verheißungen, die Gott ja in Bezug auf Sternenbilder gibt, eben, dass Abrahams Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel. Und wer schon mal angefangen hat, die Sterne zu zählen, also der hat irgendwann ganz schnell festgestellt, es ist unmöglich. Und ich wünsche jetzt einfach, ich habe jetzt noch ein paar so Bilder mitgebracht, die habe ich aus dem Internet. Und zwar wurden die mit dem Hubble-Teleskop aufgenommen und sollen uns einfach schon ein klein wenig verdeutlichen, ja, wie groß Gott eigentlich ist. Hier zum Beispiel sehen wir ein schwarzes Loch. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was ein schwarzes Loch für eine Bedeutung hat. Das heißt, es saugt im Grunde genommen alles auf, was es kann. Sterne, ganze Riesengalaxien verschwinden in solchen schwarzen Löchern und sind plötzlich nicht mehr da. Dann die Sonne. Explosionen, die an der Sonnenoberfläche stattfinden. Ein sogenanntes Wurmloch. Dann eine Gasblase, mehrere Planeten und im Hintergrund immer wieder Sterne. Da könnte man denken, das verschluckt jetzt irgendwas, aber es hat geheißen, dass das im Grunde immer die Sonne und der Mond sein soll. Ich gehe jetzt davon aus, das sollte nahezu jeder kennen. Den sogenannten blauen Planeten. Und wenn wir uns jetzt so vorstellen, Gott in seiner Perspektive, im Weltall, diese ganzen Sterne, Galaxien, Milchstraßen, schwarze Löcher, Wurmlöcher und was es so alles gibt in dieser Unendlichkeit, was das Weltall angeht. Und jetzt wirft Gott einen Blick auf diese Erde. Wenn einer genau hinschaut, kann man Afrika erkennen, man kann Spanien und Portugal erkennen, Italien. Ja? Und Gott, dieser unendliche Gott, schaut auf diese Erde und denkt, diese Menschen, diese im Moment, ich glaube, 7-8 Milliarden Menschen, die sind mir wichtig. So wichtig, dass er einen Plan macht. Und das haben wir jetzt auch in diesem Anspiel so ein klein wenig versucht deutlich zu machen. Er hat einen Plan mit dieser Erde. Er hat einen Plan mit der Menschheit. Und dann gibt es im Galaterbrief eine Stelle, da heißt es, als die Zeit erfüllt war. Ja, was passiert dann? Jetzt kann man alles Mögliche dran setzen. Als die Zeit erfüllt war, habe ich meine Ausbildung gemacht. Als die Zeit erfüllt war, habe ich geheiratet. Als die Zeit erfüllt war, habe ich meinen Job gewechselt. Da könnte ich jetzt alles reinschreiben, aber nee, bei Gott ist es nicht so. Als die Zeit erfüllt war, heißt es, sandte Gott seinen Sohn. Von einem Weibe, das ist halt eine etwas ältere Übersetzung, also von einer Frau geboren, und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufe, auf dass wir das Sohnesrecht empfingen, weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft oder schreit, Abba, Vater. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wie hat er den gesandt? Ja, indem er ihn von einer Jungfrau gebären ließ. Das muss man sich mal vorstellen. Allein das ist faszinierend, wenn man sich bewusst macht, da ist eine Frau, die völlig unberührt war, die noch keinen sexuellen Kontakt in irgendeiner Form hatte, die wird von Gott auserwählt, Weltgeschichte zu schreiben, Heilsgeschichte zu schreiben. Denn, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, weder der, sage ich jetzt mal, die Eizelle war von Maria, noch der Same von irgendeiner menschlichen Kreatur. Gott, also man muss sich vorstellen, es war komplett göttlicher Ursprung. Aber Gott hat dadurch, der hat ja uns Menschen gemacht, so wie wir sind. Und deswegen ist es für ihn auch ein Klacks, genau das zu tun. Ja, zwei völlig von Gott geschaffene, also eine Eizelle und eine Samenzelle, in die Plazenta, wie man so sagt, einzupflanzen. Und daraus ein Kind in Jesus entstehen zu lassen. Mit all den genetischen Anforderungen, die für Gott wichtig sind. Allein das ist faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, wie Gott genau dieses getan hat. Und dann, wie wir auch vorhin schon so gelesen haben, und dann plötzlich stellt der Josef fest, oh, Maria, da passt was nicht. No. Also, ich bin ein anständiger Mann, bring du anständig dein Kind auf die Welt, wer weiß, von wem du das wohl hast, aber bitte ohne mich. Und plant abzuhauen. Ja? Er wollte sie aber nicht bloßstellen, wollte doch nicht, ein Motztamtam machen, sondern wollte sie einfach verlassen. Weil er wusste, das Kind kann nicht von ihm sein. Und dann begegnet Gott diesem Mann im Traum und sagt, du, Josef, das Kind ist nicht von irgendjemand, es ist von mir. Es hat göttlichen Ursprung. Und du erfüllst dadurch, oder ihr beide erfüllt dadurch einen Plan, der viel, viel weitreichender ist, als du dir vorstellen kannst. Und somit hat Josef zugestimmt und hat gesagt, okay, ich heirate diese Frau, und dann bekommen wir gemeinsam dieses Kind, aber ich werde erst dann, wenn dieses Kind geboren ist, auch mit ihr sexuellen Verkehr haben, wie es einfach auch, wie Gott es halt einfach auch geschaffen hat. Ja? So respektvoll war dieser Mann. Man könnte jetzt über Josef wirklich eine eigene Predigt halten. Was für ein charaktervoller, toller Mann er auch wirklich war. Ja? Aber das können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal drauf eingehen. Aber Gott hat ein unglaublich großes Wunder getan, indem er dieses Baby in Marias Unterleib gepflanzt hat. Und genau das wurde schon im Jesaja 7,14, was wir vorhin schon so angedeutet haben, eben gesagt, von einer Jungfrau geboren. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Ist das nicht gewaltig? Gott verheißt viele, viele Jahre vorher, was da passieren soll und passieren wird. Und dann heißt es weiter, wo? Und das ist, allein das ist ja schon faszinierend zu sehen. Ja, Gott sagt auch noch, wo es geboren wird. Wo er seinen Messias, also den, der die Rettung dieser Welt bringt, geboren wird, nämlich in Bethlehem. Und dann eben du Bethlehem Ephrata, so klein unter den Haupttoren Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Und dann, das finde ich so faszinierend, sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Merkt ihr was? Jesus, er war schon da. Das heißt, die Bilder, das Bild, was wir so im Hintergrund sehen, und die Bilder, die wir vorhin gesehen haben, über das All, über den Kosmos, diese Milchstraßen, diese Sterne. Jesus war bei der Erschaffung all dessen dabei. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Weit, weit zurück, bevor diese Erde ins Entstehen kam. Dieser blaue Planet, wie man so schön sagt. Jesus, also als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und dann, wer erfuhr davon? Gut, ich hätte die Reihenfolge auch anders wählen können, aber Herodes erfuhr davon. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Magier oder die Weisen kamen hin und sagten zu dem, du, da kommt der neue König in Israel auf die Welt. Und dann dem hat die einen Schlag getroffen. Na, denk um Himmels Willen, was passiert jetzt da? Ja, will der jetzt mir mein Rang ablaufen, also das geht überhaupt nicht. Innerlich ist er erschrocken, nach außen war er natürlich freundlich und nett und hat dann die Weisen sogar beiseite genommen, ey, erzählt mir, wie lange habt ihr das jetzt schon, wisst ihr das schon? Und ja, wie hat sich das zugetragen? Und hat total, und ich möchte natürlich auch diesen neuen König huldigen, ich möchte ihm auch meine Ehrerbietung erweisen. Und im Grunde genommen war das, wie man so schön sagt, falsch und hinterlistig. Er wollte Jesus gar nicht verehren. Er wollte gar nicht vor ihm niederfallen. Im Gegenteil, er wollte ihm den Kopf kürzer machen, weil er eine Konkurrenz gesehen hat. Und dann die Hirten. Unbedeutende Menschen. Stinkende, ja, manches Mal auch rübelhafte. Ja, nicht unbedingt die angesehensten Menschen zu der damaligen Zeit. Ja, denen wurde die Erfüllung von einem Weltgeschehen bekannt gegeben. Und dann die Weisen. Und ich möchte jetzt, weiß nicht, ob ich den Bogen so weit ziehen kann. Die Weisen waren ja keine Juden. Es gibt Vermutungen, es waren Sterndeuter. Es gibt die Vermutung, quasi Sterndeuter, Wahrsager, also sie haben irgendwie einen königlichen Rang gehabt. Man weiß nicht so genau, wie man diese Weisen greifen soll. Aber es waren Menschen, die auf jeden Fall die Sterne richtig deuten konnten, ob die jetzt. Wo das Wissen ursprünglich herkommt, ob das jetzt göttlich war, ob das jetzt ja vielleicht eher okkult war, kann man so nicht genau sagen. Auf jeden Fall haben sie erkannt, okay, dort in Israel geschieht ein ganz, ganz wichtiges, wesentliches Ereignis. Und wir möchten dorthin. Es soll ein König in die Welt kommen aus dem Volk Israel. Erstaunlich. Und wir möchten diesen König, möchten wir unsere Ehrbietung, unsere Aufwartung machen. So, und dann machten die sich auf den Weg. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist jetzt nicht so, na gut, okay, ich setze mich jetzt heute ins Auto, ja, in 1 bis 2 Tagen bin ich dort und dann ist alles gut, dann fahre ich wieder zurück und alles ist okay. Man muss sich das mal vorstellen, das war damals ein Riesenakt. Auch eine rein, also richtig große logistische, riesiger logistischer Aufwand. Das heißt, die brauchten Bedienstete, die brauchten genug zum Essen, die mussten genug Geld mitnehmen, dann entsprechende Zelte, vielleicht auch sogar noch Wachleute, die sie bewachten, weil sie auch hier und da immer wieder auch Räuber gab, die eben gerade solche Karawanen dann überfielen. Ja? Und dann müssen sie sagen, okay, wenn, wir wissen natürlich nicht, ob er nicht schon geboren ist oder geboren sein wird. Auf jeden Fall müssen wir uns auf den Weg machen und wir planen ungefähr, ja, 2 Jahre. Und dann machten die sich auf den Weg, das musst du dir mal vorstellen. Die haben eine Reise von 2 Jahren auf sich genommen, um nach Jerusalem zu reisen oder nach Bethlehem da. Und dann wieder zurück. Das heißt, die 2 Jahre waren ja dann nicht zu Ende, sondern die fuhren dann, die haben dann die gleiche Strecke wieder zurück gemacht. 2 Jahre. Um was zu tun? Jesus zu sehen und im Grunde nur für einen Augenblick. Die haben ja jetzt nicht eine Woche oder einen Monat mit Jesus verbracht und haben da Monstamtam gemacht und eine riesen Fete und Feier, keine Ahnung, egal nicht. Es war eigentlich ein relativ kurzer Augenblick. Und dafür sind die 4 Jahre unterwegs gewesen. Und was brachten sie mit? Weihrauch, Myrrhe und Gold. Wenn man das jetzt heute so sieht, ja gut, okay, Gold, alles klar, ist wertvoll. Myrrhe, Weihrauch, okay, hat bestimmt auch einen gewissen Wert. Aber wenn man das mit der damaligen Zeit, von der damaligen Zeit ausgeht, allein die Beschaffung von Weihrauch, die Beschaffung von Myrrhe, war schon ein richtiger Act. Das heißt, es hat diese Sachen, die gebracht haben, die haben sicherlich auch eine weitreichendere Bedeutung, da haben wir jetzt weniger Gedanken drüber gemacht, aber die waren extrem wertvoll. Ja? Aber warum bringen die diese Sachen? Warum macht Gott es, dass diese 3 Weisen, oder vielleicht waren es auch mehr, es wird von 3 berichtet, also allgemein, aber die Bibel selber spricht jetzt eigentlich gar nicht von einer bestimmten Zahl. Warum machen die das? Warum bringen die das? Und ich denke, Gott hat einfach in seiner Weisheit auch einen Plan. Wie wir vorhin auch schon gehört haben, das wird jetzt dann auch nochmal kommen, Josef musste mit seiner Familie, mit Maria und Jesus, nach Ägypten fliehen. Ja Leute, das kostet Geld. Das ist ein fremdes Land. Die haben kein eigenes Land. Die müssen im Grunde nochmal sich dort irgendwo einmieten oder vielleicht ein kleines Haus kaufen irgendwo. Keine Ahnung. Dann brauchen die für diese Zeit, bis sie wieder zurück können, was zum Essen. Ja, das heißt, die brauchen einfach eine Grundlage, um sich zu versorgen. Und Josef war nicht reich. Er war ein Zimmermann. Der hat im Grunde genommen mit seiner Handarbeit gerade so das erwirtschaften können, was seine Familie gebraucht hat. Was kommt? Da kommen 3 Weisen und bringen, auf Deutsch gesagt, Geld, um diese Reise möglich zu machen. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, dass Maria und Josef arm waren, zeigt, das Opfer, das sie gebracht haben, als Jesus geboren wurde, haben sie im Tempel ein Opfer gebracht. Und arme Leute brachten in der Regel eine Taube als Opfer. Und sie haben eine Taube geopfert. Also das war ein Zeichen dafür, dass die nicht wohlhabend waren. Und dann, eben, wie ich schon gesagt habe, ermöglichte das die Geschenke der Weisen, ja, Josef und Maria, dass sie dort in Ägypten überleben konnten. Und dann wieder, also einmal er bewahrte Gott, also als die Zeit erfüllt war, sandte er nicht nur seinen Sohn, sondern er bewahrte ihn auch. Und dann eben hat er im Grunde genommen auch wieder dafür gesorgt, dass Jesus wieder zurückkam. Eben auch in dem Traum. Das wird dann in Matthäus 2, Vers 15 eben deutlich. Da heißt es, und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der sprach, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das hat Gott dem Josef auch in einem Traum dann noch deutlich gemacht, dass du, die Widersacher, die Jesus ans Leder wollen, die ihn umbringen wollten, die sind gestorben. Geh wieder zurück. Und genau das machte er. Mit welchem Ziel sandte Gott seinen Sohn? Und mit welchem Ziel bewahrte er seinen Sohn? Das Ziel ist, und das sehen wir ganz unten, ist das Kreuz. Daher habe ich jetzt auch das Bild gewechselt. Das Ziel war, dass Jesus als Kind aufwächst, zu einem Mann heranreift und dann am Ende, ja, dort am Kreuz zu landen. Um dort am Kreuz für uns Menschen zu sterben. Als die Zeit erfüllt war. Und warum das Kreuz? Aus Liebe zu uns. So, man muss sich das mal vorstellen. Ja, warum? Warum geht jemand dort an ein Kreuz? Lässt sich ja aufs Brutalste ja umbringen? Warum? Das mache ich doch nicht einfach so. Das mache ich doch nicht, weil ich Lust habe, gequält zu werden. Das mache ich aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich aus Liebe zu dem, den ich im Grunde genommen dadurch erretten will. Um Liebe, um uns zu erretten. Und da gibt es im Kolosserbrief eine ganz tolle Aussage, die genau das deutlich macht. Dadurch, dass ihr die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen gegen uns war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Da begeben wir uns jetzt im Grunde genommen in einen Gerichtssaal. So, ich war vor kurzem in einem Gerichtssaal. Also nicht selber, also als Angeklagter, aber als Betreuer. Und ja, und dann waren, ja, der hat eben verschiedene Straftaten begangen. So. Und dann ist alles vorgelesen worden. Zuck, zuck, zuck. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es ganz dumm läuft, geht er ins Gefängnis. So. Die Schuld war da. Die Schuldschrift war da. Und jetzt kommt es auf den Richter an, wie er damit umgeht. Und das ist natürlich nicht passiert, aber jetzt stellt euch vor, der Richter wäre hergegangen und hätte gesagt, du hast schlimme Taten getan, das war alles nicht in Ordnung und ich müsste dich ins Knast schicken, aber ich gehe für dich ins Knast. Du bist frei. Das ist natürlich in dieser Gerichtsverhandlung nicht passiert. Aber genau das passiert hier am Kreuz. Ich, jeder Einzelne, die wir hier sitzen, sind schuldig. Es kann keiner, auch ich, kann von sich behaupten, er sei vollkommen ohne Sünde. Jeder von uns hat gesündigt. Und die Bibel sagt, jeder hat gesündet und mangelt des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Keiner von uns könnte aufgrund dessen jemals in enger Gemeinschaft mit Gott leben. So, das heißt, wir wären ganz normal verurteilt, müssten für, wie die Bibel das in der Offenbarung sagt, müssten ja, in den Feuersee geworfen werden, der mit Feuer und Schwefel brennt und das für ewig. Nicht nur einfach mal für einen Augenblick, für ein paar Minuten, für ein Jahr, für 2 Jahre oder 5 Jahre, für ewig. So. Und jetzt ist jemand hier, Jesus, der weiß, der Martin, Isabel, dein Name habe ich was vergessen, sorry. ihr würdet alle in diesen Feuersee gehen. Aber ich gehe für dich durch die Hölle, damit du in die Ewigkeit zu Gott gehen kannst. Das hat Jesus da gemacht. Deswegen ist er als Kind auf diese Erde gekommen. Deswegen ja, hat Gott lange, lange, lange im Voraus geplant, was da passiert. Und dann eben, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Genau. Mit dem Ziel, ans Kreuz zu gehen. Da zu sterben. Unsere Schuld dorthin zu nehmen. Damit wir, jeder von uns, die Möglichkeit hat, in die Ewigkeit zu Gott zu gehen. Und ihr Lieben, es ist so befreiend zu wissen, wenn ich jetzt morgen meine Augen zumachen würde, ob das jetzt durch Corona passiert, ob mich irgendeiner auf der Straße über den Haufen fährt oder was auch immer, egal was. Ich weiß, 100%, ich werde in die Ewigkeit zu Gott gehen. Aber nur, warum? Weil Jesus dort am Kreuz für mich die Schuld bezahlt hat. Mein Schuldbrief, man könnte es jetzt so sagen, ist entweder zerrissen oder wie es eben hier in dem Text steht, er ist ans Kreuz genagelt worden. Er ist ungültig. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns hier im Raum, wenn er es noch nicht sagen kann, irgendwann einfach auch an den Punkt kommt und sagt, okay, jawohl, ich beuge meine Knie vor diesem lebendigen Gott, der alles so großartig geschaffen hat. Ich bekenne meine Sünden. Ich bekenne meine Sünden und bitte ihn, dass er ab jetzt die Herrschaft, die Regie in meinem Leben übernimmt. Und ich sage dir eins, dein Leben bleibt deswegen nicht vor Problemen gefeit. Es wird trotzdem noch genug Probleme geben. Aber trotz alledessen können wir uns sicher sein, egal was für Probleme das es gibt. Jesus bietet uns seine Hilfe an, diese Probleme zu lösen. Und wir haben ein Ziel vor Augen, nämlich die Ewigkeit bei Gott. Amen.
Amen.